Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu wieder einmal ungefähr 20 Minuten voller Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und unser Gespräch führe ich heute mit unserem Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, du bist ja derzeit in den USA auf einer Veranstaltung, wo viele Volkswirte zusammenkommen, um sich auszutauschen, hast aber natürlich trotzdem im Blick, was hier zu Hause passiert, insbesondere wenn es wie heute mal wieder eine EZB-Ratssitzung gibt. Und dazu wollen wir uns heute ein bisschen austauschen. Es ist ja passiert, was eigentlich schon lange erwartet worden war, dann von der EZB selbst wieder in Zweifel gezogen wurde, weil man mit der Marktreaktion darauf nicht so ganz einverstanden war. Und was dann aber Anfang der Woche, als die Bank Lending Survey, also die Umfrage der EZB zur Kreditvergabe der Banken, als die veröffentlicht wurde, hat sich dann doch wieder etwas stärker abgezeichnet, dass die EZB eine Pause einlegen würde und die Leitzinsen unberührt lassen würde. Vollzieh das doch bitte für unser Publikum einmal noch kurz nach, was ich eben so kurz dahingeschmissen habe. Also sprich, warum war man sich erst ziemlich sicher, dass eine Pause kommt? Warum war man sich dann doch nicht so sicher? Beziehungsweise, was hatte die EZB daran auszusetzen, dass das jeder dachte? Und wie kam es dann, dass man Anfang dieser Woche doch ziemlich deutlich Signale dann aus dieser Bank Lending Survey entnommen hat?
Ja, du hast es ja ziemlich gut schon mal zusammengefasst. Aber ich zerre es mal ein bisschen auseinander. Bei dem September-Treffen gab es ja nochmal eine Zinserhöhung, da hatte sich dann aber die Kommunikation verändert. Ja, da war es dann nicht mehr so, dass jetzt angekündigt wurde, dass weitergemacht wird mit Zinserhöhung. Kam dann so verschlüsselte Sätze rein, wie die EZB geht davon aus, dass die Zinsen auf ihrem jetzigen Niveau einen substanziellen Beitrag leisten werden, dass die Inflationsrate in der mittleren Frist wieder auf 2% kommen wird. Und das wurde ja von vielen, auch von uns, ja, erinnere ich noch an unseren Podcast, was war das, Basta Schluss aus mit der Folge, wo wir auch deutlich davon ausgingen, okay, das war es jetzt. Ne? Hatte jetzt also sich was verändert in der Kommunikation der EZB, Zinsen waren hoch genug und eigentlich müsste es ja nicht mehr weitere Zinserhöhungen geben. Ja, dann gab es dann in den Tagen danach wohl etliche EZB-Mitglieder, die mit dieser Interpretation der Märkte überhaupt nicht einverstanden waren, die eigentlich sagten, nee, ist überhaupt nicht so. Wir haben ja jetzt, die Inflation ist erst Ende 2025 laut EZB-Prognosen auf 2%. Das ist noch so weit weg. Also es wäre jetzt ein Fehler zu sagen, dass die Zinserhöhungen schon beendet werden. Damit hatte man ja auch dann einen Beitrag geleistet eigentlich bei diesem Anstieg der langfristigen Zinsen, Renditen auf Staatsanleihen. Das lag nicht nur an der EZB, es lag natürlich auch an den Entwicklungen in den USA, das lag auch an der fiskalpolitischen Entwicklung in Europa, aber damit war die EZB deutlich zufriedener, dass wir jetzt hier auch einen Anstieg der Kapitalmarktzinsen gesehen haben. So. Und so hatten wir eigentlich auch selber, ja, gut, da haben wir auch so ein bisschen schon mehr Kulpa gemacht. Also ich habe auch versucht, mich ein bisschen mehr einzudecken, jetzt auch in den letzten Wochen. Also sagen, ja, wir gehen weiterhin davon aus, dass es keine Zinserhöhung mehr geben wird. Aber ja, die EZB hat so deutlich gemacht, wie besorgt sie ist um die Inflationsbekämpfung. Und sollte dann jetzt dieser neueste Schub an den Ölmärkten dazu führen, dass halt im nächsten Jahr dann doch nochmal über reine Basiseffekte die Inflationsrate wieder ansteigt, dann können wir es nicht mehr ausschließen, dass die EZB vielleicht doch noch ein letztes Mal im Dezember oder vielleicht auch im Frühjahr 2024 den Leitzins doch nochmal weiter erhöht. Nicht so sehr, weil sie denkt, dass sie damit wirklich die Inflation, die dann durch höhere Ölpreise bedingt das bekämpfen kann. Aber ja, es geht hier natürlich um ihre Glaubwürdigkeit. Es geht darum, um die Inflationserwartung zu verankern. Und aus der Perspektive würde es halt weiterhin Sinn machen, um doch nochmal die Tür offen zu lassen und eventuell auch noch eine weitere Zinserhöhung durchzuführen. So. Das war jetzt der Stand. Und vor dieser Woche war auch deutlich, dass es diese Woche sehr, sehr wahrscheinlich nichts passieren würde. Ja, warum? Das ist jetzt ein Treffen gewesen, bei dem es jetzt nicht neue Prognosen der EZB-Mitarbeiter oder auch nicht von den nationalen Notenbanken gegeben hat. Also man hatte jetzt wirklich nur die aktuellen Daten, die wir alle gesehen haben. Die nächsten Prognosen gibt es erst bei dem Treffen im Dezember. Und das ist dann wohl der Moment, an dem man sich doch nochmal dann wirklich stark überlegen wird, war es das jetzt mit den Zinserhöhungen oder nicht. Das Interessante aber heute war, also wie gesagt, ich weiß nicht so sehr, dass es eine Zinserhöhung heute möglich gewesen wäre. Das, denke ich, hat keiner erwartet. Aber das Interessante war jetzt die Kommunikation von Christine Lagarde während der Pressekonferenz. Ich muss sagen, ich habe eigentlich wenige EZB-Mitglieder in den letzten Wochen doch so vorsichtig gehört, wenn es um die Konjunkturaussichten der Eurozone geht. Wenn uns selber, und wir können es ja selber alle nicht mehr hören, haben wir das, das wir haben schon uns lang genug gehört, oft genug gehört. Ja, wie alle wissen, wir sind ja nicht nur bei Deutschland, auch bei der gesamten Eurozone ein bisschen pessimistischer. Auch häufiger haben wir hier gesagt, dass ich die EZB zu optimistisch finde. Und jetzt scheint es halt eine Konvergenz zu geben. Also Christine Lagarde hörte sich deutlich vorsichtiger an. Ja, und das kann man dann so rausziehen anhand von Sätzen, in denen sie gesagt hat, naja, auch der Arbeitsmarkt zeigt erste Schwächen. Die aktuellen Konjunkturindikatoren zeigen deutlich nach unten. Und noch wichtiger war eigentlich so eine Aussage wie, ja, die EZB geht weiterhin davon aus, dass sich halt die Wirtschaft im Euroraum in den kommenden Jahren doch wieder erholen würde. So, ich meine, kommende Jahre ist etwas ganz anderes als das, was man in den offiziellen EZB-Prognosen sieht, nämlich in den offiziellen EZB-Prognosen. Stand September, ist die Wirtschaft der Eurozone ab dem ersten Quartal 2024 wieder bei einem Wachstum, was wir als Potenzialwachstum bezeichnen würden. So, das sind, so, also, und das sind alles so kleine Elemente, bei denen ich eigentlich überrascht war heute, wie vorsichtig, wie doch auch eher konjunkturpessimistisch Lagarde gesprochen hat, was ja eigentlich nochmal heißt, es war heute eine Bestätigung davon, dass wir eigentlich durch sind mit Zinserhöhungen. Ja, es sei denn, die Wirtschaft in der Eurozone auf eine wundersame Art und Weise erholt sich jetzt in den kommenden Wochen so stark, dass die Wirtschaft wieder enorm anzieht. Dann wird man bei der EZB nochmal ins Zweifeln kommen. Aber ich denke, man hat jetzt ganz deutlich gemerkt, was ja eigentlich auch alle wussten. Wenn ich mit 450 Basispunkten den Leitzins erhöhe, wenn ich jetzt auch in den letzten Wochen nochmal einen starken Anstieg der langfristigen Zinsen gesehen habe, dann bremst das die Wirtschaft ab. Und dann bremst das die Wirtschaft nicht sofort ab, sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Und wir sind jetzt in diesem längeren Zeitraum. Das Abbremsen wird noch weitergehen. Das wird wahrscheinlich noch bis mindestens erstes, zweites Quartal im nächsten Jahr gehen. Einzig und allein nur die bremsende Wirkung der Zinserhöhung. Und damit ist jetzt für die EZB einfach die Zeit gekommen, um wirklich mal abzuwarten, länger abzuwarten und es nicht zu überziehen.
Das heißt, du gehst davon aus, dass dann die Prognosen, die dann im Dezember vorgestellt werden, auch näher an unseren und denen der anderen Marktbeobachter liegen werden? Oder glaubst du, dass nur die EZB vorsichtiger mit den Prognosen umgeht, die immer noch optimistischer sein werden als die von anderen Leuten?
Das sind zwei interessante Punkte. Also der Punkt eins ist, ich gehe davon aus, dass die EZB ihre Prognosen wieder nach unten revidieren wird. Ja, und wir haben ja zum Beispiel auch mal ein bisschen so einen Einblick zu geben, wie wir arbeiten. Wir haben ja eigentlich unsere Prognosen für Deutschland und auch für die Eurozone in den letzten Monaten kaum verändert. Ja, wir haben zwar immer wieder, wenn wir irgendwie nicht ganz genau lagen bei den aktuellen Quartalszahlen, das haben wir natürlich dann aktualisiert, aber das Narrativ hat sich ja nicht verändert. Und unser Narrativ ist ja eins von ja, sehr blutarmem Wachstum auch noch 2024. Also einfach aufgrund der Faktenlage wird die EZB im Dezember ihre Wachstumsprognosen weiter nach unten revidieren. Und dann ist die zweite Frage, und das ist wirklich die spannende Frage, verschiebt die EZB einfach nur wieder dieses Wachstumsmuster? Also, ja, sie hatte, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, im Januar hieß es immer bei der EZB, ja, wir haben eine kleine Wachstumsdelle, aber im Sommer 2023 zieht alles wieder an. So, im Sommer 2023 hat es dann doch nicht so stark angezogen, dann hieß es wieder, naja, ist alles nicht so stark, aber zum Jahreswechsel zieht es wieder an. Jahreswechsel wurde dann erstes Quartal, zweites Quartal 2024. Also die EZB hat ja jetzt immer wieder nur eigentlich dann den gleichen Konjunkturverlauf benutzt, aber immer um ein, zwei Quartale in die Zukunft rausgezögert.
So ein bisschen wie dieses berühmte Kamm- oder Haarbürstenmuster, was man aus den Inflationsprognosen der EZB immer erkennen konnte, während der Niedrigzins- und niedrige
Inflationszeit. Genau, genau. Es war eine fantastische Grafik, die man immer gerne gezeigt hat. So, und so ähnlich geht es jetzt also auch dem Konjunkturoptimismus. Und für mich ist dann jetzt im Dezember die große Frage, ob sich die EZB denn trauen würde, einfach mal eine längere Phase von Stagnation in diesen Modellen zu zeigen. Ich denke nicht, weil so auch die Modelle nicht funktionieren. Ja, diese Modelle sind doch alle sehr stark basiert auf zyklischen Entwicklungen und sind halt nicht so gut im Abbilden von diesen strukturellen Veränderungen, die wir ja nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Eurozone sehen. Also ich erwarte von daher, dass dann die EZB sagen wird, ab 2025 wird alles wieder gut und sich noch nicht trauen wird, mal wirklich so einen strukturellen Bruch in den Prognosen zu zeigen, um sich mal zum Beispiel zu trauen, zu sagen, okay, so Winterdelle hin oder her, aber auch 2024 kehrt die Wirtschaft der Eurozone noch nicht zurück zum Potenzialwachstum. Wo ist das Potenzialwachstum? Auch für die Leute, die sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigen. Wir reden halt dann so 0,3, 0,4% im Quartalsvergleich. Das ist so eine strukturelle, potenzielle Wachstumsrate für die Eurozone.
Also quasi mehr oder weniger die Obergrenze von dem, was man als dauerhaften, nachhaltigen Wachstumstrend annehmen kann, dass man auch mal einen kurzfristigen Boom haben kann, der höher ausfällt oder Dellen da drin, das ist klar. Aber das ist so das, was man annimmt. Das ist das, was die Eurozone hinlegen kann, auf längere Sicht.
Genau, hinlegen kann und damit ja auch nicht zu einer Überhitzung und damit zu noch mehr Inflation führen würde. Ne, das ist sozusagen das neutrale Potenzialwachstum, das einhergeht mit auch einer Inflationsrate um die 2%.
Jetzt ist es so, wie gesagt, die EZB wird möglicherweise dann nur die prognostizierte Erholung verschieben. Also statt ab 2024 wird alles gut, heißt es dann ab 2025 wird alles gut. Aber es ist ja so, grundsätzlich, was die EZB als ihre eigene, ureigene Aufgabe jetzt wiederentdeckt hat, sozusagen in jüngerer Vergangenheit, nämlich die Inflationsbekämpfung, das ist ja etwas, wo sie zwar noch nicht den durchschlagenden Erfolg erzielt hat, aber bei allem, was man nachvollziehbarerweise festhalten kann, sieht man doch, dass das, was die EZB tut, also wir haben ja eingangs auch kurz diese Bank Lending Survey angesprochen und da sieht man ja die Bremsspuren in der Kreditvergabe der Bankbilanzen schon ganz deutlich.
Ja, definitiv. Ich meine, der größte Teil des Rückganges der Inflation kommt weiterhin erstmal von den Ölpreisen, kommt auch jetzt so langsam ein bisschen von den Nahrungsmittelpreisen, kommt von Basiseffekten, also der Tatsache, dass es nicht viel schlimmer geworden ist. Da ist dann natürlich die Frage, was ist dann da die Rolle der Geldpolitik im Allgemeinen? Ja, hat die EZB hier wirklich mit ihren Zinserhöhungen dafür gesorgt, dass die Energiepreise teilweise ja gesunken sind oder Nahrungsmittelpreise wieder sinken? Ich würde eher sagen, nein. Ja, also das wäre auch passiert ohne jegliche Zinserhöhung. Was wir natürlich jetzt sehen, darum haben wir jetzt diese zweite Phase. Das ist genau, was du gesagt hast. Kreditvergabe, ja, wird rückläufig. Immobilienmarkt, Bauindustrie, da sehen wir es ja auch schon. Da werden wir auch weniger Aktivitäten bekommen, weil auch da wieder die Kreditvergabe nicht funktioniert. Wir werden natürlich auch sehen, dass aufgrund der gestiegenen Sparzinsen Verbraucher, Konsumenten doch wieder auch Geld vielleicht weniger schnell ausgeben, aber dafür auf ein Sparkonto legen werden. Also was wir, und das, da sind wir erst mittendrin. Also wir sind jetzt eigentlich in dieser zweiten Phase der hoffentlich dann, ja, Inflation, des Inflationsrückganges. Und das ist ein Inflationsrückgang, der dann natürlich ganz stark durch die Nachfrageseite kommt. Und das haben wir auch. Ja, ich meine, das ist ja das Schöne, es wiederholen sich ja jetzt viele Sachen. Wir haben ja auch immer wieder drüber gesprochen, die Inflation, die wir jetzt in Europa, in Deutschland hatten, in den westlichen Staaten hatten, war eine angebotsseitige Inflationsrate. Kam durch Pandemie, Lockdowns, Lieferkettenprobleme, dann die Energiepreise, die angestiegen sind. Das war alles angebotsseitig. Wir haben natürlich dann Geldpolitik, die mit Zinsen nur an der Nachfrageseite ja irgendwie so ein bisschen rumspielen kann, um die zu beeinflussen. Und das dauert eine viel längere Weile. So, und da sehen wir jetzt, dass die Nachfrageseite halt auch langsam bröckelt. Und wenn dann die Nachfrage zurückgeht, sich die Nachfrage abschwächt, sollten wir sehen, dass dann halt auch die Anbieter, das sind von Gütern ist, dass man Dienstleistungen ist, dann auch ihre Preise nicht mehr weiter erhöhen und dann auch, wir werden immer mehr Preisnachlässe sehen und damit kommen wir dann eigentlich in diese zweite Phase der Inflationsbekämpfung oder Reduzierung ein, die über die geschwächte Nachfrageseite kommt.
Anfang der Woche hat unser Kollege aus Amsterdam, Bert Kolein, was Interessantes geschrieben zur Bank Lending Survey. Und in seinem Text gibt es auch eine Stelle: Monetary Transmission is working rather forcefully at the moment. Und das fand ich ganz spannend, als ich dann heute in der Pressemitteilung der EZB einen Satz gelesen habe. The past interest rate increases continue to be transmitted forcefully into financing conditions. Schreibt die EZB jetzt bei Bert ab oder kommt mir das nur so vor, weil es einfach schon gefühlt ziemlich lange her ist? Also, wenn ich als jemand, der nicht den Blick auf die EZB so unbedingt als Teil seiner täglichen Arbeit hat, wenn ich mal zurückdenke, dann war das letzte Mal, dass ich irgendwie den Begriff forceful mit der Wirksamkeit von EZB-Maßnahmen assoziiert hätte. Ja, das muss so zu Zeiten von Whatever It Takes gewesen sein.
Ja, da müsste man jetzt mal wirklich nochmal wirklich durch alle Reden und Interviews in den letzten Wochen durchgehen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, forcefully ist definitiv auch ein schöner EZB-Begriff aus diesem EZB-Englisch. Ich würde es gar nicht ausschließen wollen, dass der vielleicht auch in den letzten Wochen schon mal benutzt wurde von dem einen oder anderen EZB-Mitglied. Aber wir müssen das mal bei dem Kollegen in Amsterdam nachfragen, wer hier von wem abgeschrieben hat. Ja, das ist ja natürlich so gut. Ich meine, ja, sicherlich im Englischen, wer irgendwie ist, da gibt es definitiv eine Konvergenz, dass wir in diesem komischen Fach Denglisch dann doch gegenseitig auch die Wörter übernehmen. Also, aber das ist vielleicht nochmal ein kleiner Punkt, den ich mit dem Bert mal besprechen werde, und er wird uns dann vielleicht für nächste Woche im Podcast eine Antwort gegeben haben, wer jetzt bei wem abgeschrieben hat.
Wie sieht es denn mit den anderen Maßnahmen aus? Wenn wir jetzt mal von der Zinspolitik weggehen, gibt es ja noch verschiedene andere Schrauben, an denen die EZB drehen kann. Ich erinnere mich, es wurde gesprochen über die Frage, was passiert eigentlich mit den Reinvestitionen aus früheren Anleihekaufprogrammen? Was passiert zum Beispiel mit der Mindestreserve der Banken? Da war ja darüber gemutmaßt worden, dass die vielleicht hochgesetzt werden könnte, ebenfalls als einengendes Element. Ist da irgendwas rumgekommen heute bei der Pressekonferenz?
Nee, überhaupt nicht. Ganz spannend, weil ja genau erst im Vorfeld doch immer wieder ein bisschen gemunkelt wurde. Wir hatten auch jetzt in der deutschen Finanzpresse in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen, ob es so eine Erhöhung der Mindestreserve kommen könnte. Na, warum ist das wichtig? Weil das natürlich doch auch die Gewinne der Banken beeinflussen würde. Und sicherlich in Deutschland, wo wir doch viele Banken haben, die Einlagen, auch die viele Einlagen haben, würde das erstmal wehtun. Dann haben wir das andere Thema gehabt, dieses sogenannte Pandemic Emergency Purchase Program, also die Anleihen, die unter diesem PEP gekauft wurden, werden ja, sobald sie fällig sind, neu investiert in wieder neue Anleihen. Und dieses Programm läuft bis Ende 2024, wurde immer so angekündigt. Und auch da gab es ja jetzt in den letzten Wochen Spekulationen, auch ja getrieben durch die EZB selbst, ob es da nicht vielleicht mal eine Veränderung geben könnte, dass man dann ja auch vielleicht ein bisschen als Preis dafür, dass man halt den Leitzins nicht weiter erhöht, dass man aber das Anleihenportfolio eigentlich schneller abschmelzen lässt und damit ja auch nochmal einen Druck nach oben ausüben würde auf den langfristigen Zins. Zu diesem ganzen Thema Anleihenportfolio, wie damit umzugehen, meinte Christine Lagarde nur, haben wir gar nicht gesprochen heute. Würde mich ganz ehrlich wundern, muss ich sagen. Also ich denke, dass da doch mehr im Busche ist und dass wir wahrscheinlich dann spätestens im Dezember eine Ankündigung bekommen werden. Und wenn dem so ist oder sei, dann haben sie natürlich auch heute darüber schon gesprochen. Aber gut, ja, Schwamm drüber, laut Christine Lagarde gar nicht drüber gesprochen. Das andere Thema mit der Mindestreserve, auch nochmal interessant, weil da gibt es scheinbar deutlich so zwei Teams innerhalb der EZB. Also es gibt das eine Team, was geführt wird durch die Bundesbank, die sagt, na, wir müssen hier noch mehr machen. Ja, ob das dann nun eine weitere Erhöhung der Mindestreserve ist. Die Verzinsung wurde ja schon auf Null runtergefahren. Dem steht gegenüber das andere Team, das halt sagt, ey, das hat überhaupt nichts mit Geldpolitik zu tun. Das hat rein oder einzig und allein mit den Gewinn und Verlusten der nationalen Notenbanken zu tun. Und wir sollten jetzt hier nicht diese zwei Instrumente vermischen. Wir reden aktuell über Geldpolitik, wir reden darüber, wie wir die Inflation bekämpfen können. Und wir sollten also daher dieses Thema Mindestreserve erstmal außen vor lassen.
Das meinte ja
Ja,
auch
die.
Christine Lagarde, ne? Also heute ist Monetary
Exakt, und das
Policy
hat.
Meeting und das
Exakt.
ist kein Monetary Policy Thema. Was ich so ein
Exakt,
bisschen
exakt.
für Cherry-Picking halte, muss ich sagen. Denn früher hat die EZB ja auch mal gesagt, alles, was wir machen, ist Geldpolitik. Als es darum ging, dass sie Sachen betrieben haben, die Außenstehende eigentlich ganz klar für Konjunkturpolitik gehalten haben.
Auch guter Punkt, oder vielleicht auch mal als monetäre Staatsfinanzierung. Das ist der andere Punkt. Nein, es geht natürlich darum, wir haben ja im Hintergrund läuft eine komplette Review dieses, ja, eigentlich aller, ja, das heißt doch, was wir jetzt auf Deutsch, auf Englisch Operational Framework, also aller, sagen wir mal, nicht Zins Instrumente, die die EZB so besitzt, zur Marktsteuerung, Liquiditätssteuerung. Und das wird ja aktuell überarbeitet. Und da spielt natürlich die Mindestreserve, eine Verzinsung der Mindestreserve, ja oder nein, auch eine Rolle. Aber ich kann mir einfach im besten Willen nicht vorstellen, dass natürlich auch die, so, wenn man wirklich weiß, wie die EZB tickt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn so ein großes Projekt noch läuft, dass man da jetzt irgendwie ein Element rausnehmen wird und das vorher jetzt schon irgendwie groß dreht und verändert. Also ich denke wirklich, dass wir da frühestens im Frühjahr, wenn dann die Ergebnisse, ja, dieses ganzen Projektes mitgeteilt werden, dass wir dann da vielleicht auch eine Veränderung noch bei der Mindestreserve sehen werden. Ich meine, auch interessant, ich hatte mir das mal im Zusammenhang angeschaut, die Fed hat ja zum Beispiel vor 3 Jahren überhaupt komplett die Mindestreserve abgeschafft. Ja, das wär ja also auch nochmal in die andere Richtung gehend auch nochmal eine Möglichkeit. Aber ja, sozusagen lange Geschichte kurz nochmal zusammengefasst. Es gab in der Tat, weil ja jeder davon ausging, dass es heute keine Zinserhöhung geben wird, hatte man gedacht, okay, dann wird sich auch die Kommunikation darauf konzentrieren, auf diese Nicht-Zins-Instrument-Diskussion. Anleihenportfolio und gleichzeitig auch noch die Mindestreserve, aber es kam hierbei überhaupt nichts raus, was ja also wahrscheinlich bedeutet, dass es erstens nicht so dringend ist und zweitens, wenn man sich auch so ein bisschen auskennt im EZB-Universum, dass man hier deutlich noch nicht einer Meinung ist, und es dadurch halt auch nichts zu verkünden gibt, frühestens im Dezember, wie gesagt, dann wahrscheinlich zum Anleihenportfolio und im Frühjahr dann was Strukturelleres zur Mindestreserve.
Dann schauen wir mal. Im Dezember werden wir dann auch wissen, ob das jetzt letzten Endes eine Dovish Pause oder eine Hawkish Pause war. Schauen wir mal, wie es da dann weitergeht. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik, Feedback, Themenvorschläge, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns Bewertungen hinterlassen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.